Das würde ich so nicht unterschreiben, nee. Also klar, Mathe ist wichtig, man muss ein Verständnis dafür haben und jetzt keine Abneigung dazu, aber es kommt im Endeffekt immer darauf an, was man gegen Ende dann auch macht, was für einen Anwendungsfall man hat.
Hallo und willkommen auf Code Stories. Mein Name ist Nathaniel und mein Gast heißt Martin Geiser. Martin ist Informatiker und er arbeitet derzeit als Java-Backend-Entwickler im Bereich Connected Cars, auch Automotive-Softwareentwicklung genannt. Er ist an der Weiterentwicklung mehrerer komplexer Java-Anwendungen beteiligt und leistet zusätzliche Unterstützung für den laufenden Betrieb dieser Anwendungen. Martin und ich haben uns heute ein paar tolle Themen ausgesucht, zum Beispiel sein Werdegang, warum er sich für den Backend-Softwareentwicklung entschieden hat, Start für den Frontend, wie so viele von uns, und was du brauchst, um wirklich erfolgreich als Softwareentwickler im Bereich Automotive Connected Cars zu starten. Ich hoffe, ihr freut euch darauf. Ich freue mich auf jeden Fall. Also bleibt dran. Grüß dich, Martin. Hallo.
Hi.
Na, wie geht's dir?
Oh, mir geht's gut. Alles bestens.
Ja, schön. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden aus dem Bereich Automotive Softwareentwicklung, Automotive Software Development hier bei mir im Podcast habe. Und ich bin super gespannt und super neugierig. Und also danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit hier nimmst, um dein Wissen, deine Erfahrung mitzuteilen. Ja, gut. Ich würde vorschlagen, bevor wir gleich loslegen, über dein, ich sag mal, dein gegenwärtiges Arbeitsleben zu sprechen, würde ich mal sagen, wir gehen mal zurück. Ja, also gehen mal so ein bisschen zurück. Eine Zeit, wo du noch zurück in der Zeit, wo du noch keine Ahnung hattest von Softwareentwicklung, wo du noch keine Ahnung hattest von Automotive Software Development, und einfach mal erzählst, was hast du denn so damals in der Schule oder im Studium, was hat dich damals so interessiert und wie bist du eigentlich jetzt zum Automotive Developer geworden?
Ja, dann fangen wir doch einfach mal, wo fangen wir denn an? Einfach mal so Schulzeit oder so, da ging es schon los, da habe ich mich schon viel für PCs allgemein interessiert, das ist auch viel von meinem Vater gekommen, der hat mich da hingeleitet. Ich habe schon als Kind angefangen, also auf simpel Windows auf Rechnern zu installieren und habe da viel rumgebastelt, habe da schon viel Interesse dafür gezeigt, allgemein für Technik. Und genau, so ging es dann auch über die Schule bis zum Studium weiter, habe mich immer für Technik interessiert, nebenbei am PC auch gezockt und da auch viel Zeit mit verbracht. Das geht, denke ich mal, vielen so, die in dem Bereich dann auch landen. Autos haben mich selbstverständlich auch immer interessiert, deswegen bin ich jetzt auch im Automotive-Bereich gelandet. Das Interesse am Auto ist dann natürlich auch immer relevant, würde ich sagen. Und genau, ich habe dann ein Jahr lang Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert, bis ich gemerkt habe, das ist es nicht ganz und bin dann auf Informatik gewechselt. Habe da dann mein Studium durchgezogen und habe dann im fünften Semester ein Praktikum bei der ESG Mobility, hieß es damals noch, also jetzt Cognizant Mobility, habe ich mein Praxissemester gemacht und bin dann auch in einem Automotive-Projekt gelandet. Und das war damals schon sehr ähnlich zu dem, was ich jetzt auch mache. Und genau, das hat mir gefallen und jetzt bin ich eben wieder da, wo ich angefangen habe mit dem Praktikum, würde ich sagen.
Okay, bist noch, du bist kein Praktikant mehr, oder?
Nee,
Also du bist
genau.
mittlerweile Festangestellter und okay. Du hast gesagt, dass du hast Elektrotechnik, Informationstechnik hast du studiert und dann hast du dein Studium abgebrochen. Und warum?
Das wurde mir dann alles ein bisschen zu mathematisch. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, weil ich zur Informatik gewechselt bin und da ist natürlich auch viel Mathe drin. Aber ich fand, das war ein bisschen anders, die Mathematik. Und vor allem, als es dann bei der Elektrotechnik mit dem Wechselstrom und allem drum und dran Richtung komplexe Zahlen ging, da bin ich dann einfach irgendwann ausgestiegen. Das hat mir dann gereicht. Und so die normale Mathe, würde ich jetzt mal sagen, mit der komme ich klar. Und das hat dann auch im Informatikstudium gut geklappt.
Das ist für, ich sag mal so, das ist für einen Außenseiter nicht so ganz klar, weil die würden halt sagen, ich bin nicht gut in Mathe, von daher kann ich niemals ein Programmierer werden. Was sagst du dazu?
Das würde ich so nicht unterschreiben, nee. Also klar, Mathe ist wichtig, man muss ein Verständnis dafür haben und jetzt keine Abneigung dazu, aber es kommt im Endeffekt immer darauf an, was man gegen Ende dann auch macht, was für einen Anwendungsfall man hat. Ich muss jetzt nicht irgendwie komplexe Berechnungen von dem Fahrzeug machen in meinem Projekt, deswegen ist jetzt Mathe bei mir auch nicht ganz so relevant. Wenn man jetzt halt mathematische Berechnungen machen muss im Code, also der Code stellt die Berechnung dar, dann klar, da muss man das Ganze verstehen und muss es auch anwenden können. Und es kommt halt dann immer auf den Anwendungsfall an.
Und während dein Studium in Informatik war es ja schon im ersten Semester da schon klar, ja, das ziehe ich auf jeden Fall durch, weil wie gesagt, du hast ja mit Elektrotechnik hast du irgendwann hast du gemerkt, okay, das ist doch nicht für dich. War es bei Informatik war es schon von Anfang an klar, dass du es durchziehst oder gab es auch einen Punkt, wo du vielleicht gedacht hast, vielleicht ist es doch ein bisschen komplexer, als ich gedacht habe?
Nee, da habe ich eigentlich von Anfang an direkt gemerkt, dass es mir taugt. Da habe ich die ersten Fächer, das sind so die Basics, da hatten wir dann Java, da hatten wir klar ein bisschen Mathe und da hat man direkt gemerkt, in welche Richtung das Ganze geht und die Praktika und alles, das Gesamtkonzept hat mir einfach so gut gefallen und ich hatte so viel Spaß dabei, dass ich direkt wusste, das ziehe ich durch und das macht Spaß und da will ich auch hin.
In diesem Bereich im Automotive Softwareentwicklung, was wird da genau für, ich sag mal, für Tools eingesetzt? Also welche Programmiersprache, welche Datenbanken, welche Frameworks, Bibliotheken werden da? Spielt da auch Java eine Rolle, eine große Rolle?
Schon, also ich kann jetzt persönlich nur vom Projekt sprechen, in dem ich jetzt halt auch aktiv bin. Also wir benutzen unter anderem Java EE, dann haben wir Maven für die anderen Dependencies, die dann mit reinkommen. Dann haben wir benutzen viel AWS, da ist zum Beispiel unsere Datenbank gehostet, da benutzen wir PostgreSQL, aber auch andere Techniken oder andere Produkte von AWS benutzen wir, zum Beispiel SQS, SNS, das ist vielleicht auch ein Begriff. Genau, die Applikation ist eigentlich komplett in Java EE geschrieben. Da sind wir jetzt auch bei Java EE 11. Also jetzt nicht das Neueste, aber hat alles, was man so möchte eigentlich als Entwickler. Und genau, wir benutzen Terraform, um unsere ganze Infrastruktur aufzubauen. Und alles wird mit Docker, Kubernetes gehostet.
Frontend oder Backend, was du gerade machst?
Das ist Backend.
Backend, okay, das ist interessant, ja, zu wissen, weil wenn man von Softwareentwicklung redet, dass man Softwareentwickler ist, dann denkt man sofort an jemand, der irgendwelche super schöne, keine Ahnung, Bilder und Grafiken programmiert und man weiß halt nicht, dass es halt, dass es halt nur so ein anderer Part ist von Softwareentwicklung und du bist ein Backend, das heißt, du programmierst Schnittstellen, pflegst irgendwelche Schnittstellen, APIs für deine Kollegen, die im Frontend arbeiten, die konsumieren ja das, was du im Backend machst. Und warum hast du dich für Backend entschieden? Ja, weil Backend ist nämlich immer so etwas für mich. Ich weiß noch, als ich damals mit Softwareentwicklung angefangen habe, wollte ich immer unbedingt etwas machen, was ich irgendwie mit nach Hause nehmen kann und sagen kann, guck mal, das Schöne, diese schöne Animation hier auf der Webseite, die habe ich gemacht und da diese schönen Texte, die dort sind und das habe ich gemacht. Und mit Backend kannst du, das ist halt ein bisschen schwer, das zu erklären. Ja? Warum hast du dich für Backend entschieden?
Eigentlich, weil das Ganze relativ komplex ist und eine relativ große Herausforderung darstellt. Also, wie du schon sagst, wenn ich jetzt in Feierabend gehe, dann habe ich nicht dieses Gefühl so, hey, ich habe den Button jetzt halt gebaut und jetzt kann man den klicken und da hat man nicht so ein Zack, das ist erledigt, fertig. Dieses sofortige Reward, was man da normal erwartet vielleicht, das hat man vielleicht nicht, aber dafür hat man diese Komplexität von diesem großen Gesamtsystem, wo eine große Logik ist, die in viele kleine Subprodukte untereinander oder unterteilt ist und diese große Komplexität vom Backend und genau, die interessiert mich und du hast halt eigentlich so viele große, komplexe Systeme und diesen Aha-Moment, wenn man dann alles verstanden hat und alles zusammenspielt und einen Sinn ergibt, das ist das, was ich besonders am Backend schätze, muss ich sagen. Also wenn man dann lange an etwas arbeitet, dann kriegt man zwar nicht dieses visuelle Erlebnis, dass man es geschafft hat, aber man hat im Kopf dieses, aha, jetzt funktioniert's und jetzt verstehe ich's. Das kann man dann auch über die Schnittstelle abfragen, aber das ist natürlich nicht so ein visuelles Erfolgserlebnis vielleicht.
Hast du schon Frontend irgendwas im Frontend gemacht im Automotive-Bereich?
Jein. Wir haben ein paar ältere GUIs, mit denen wir arbeiten. Das ist aber, also mein Projekt jetzt nichts, keine Neuentwicklung. aber das kommt demnächst bei uns auch noch in einem Projekt vielleicht. Und da freue ich mich auch drauf, ein bisschen mehr auch in die Richtung zu lernen, weil das ist auch ein interessantes Thema. Und zum Thema Full Stack Developer, da glaube ich, das kennt man, dass man dann alles kann quasi. Und ich kann bis jetzt halt nur Backend, würde ich jetzt mal sagen, aber das ist schon eh schon relativ komplex und relativ viel. Aber ich freue mich da schon noch mehr zu lernen auch.
Angenommen, du könntest nochmal von vorne anfangen. Also, was würdest du anders machen? Würdest du wieder studieren, Informatik studieren? Würdest du vielleicht andere Optionen in Erwägung ziehen, wie zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile so viele Bootcamps und Online-Plattformen, die, wo du Sachen lernen kannst. Es gibt Udacity, es gibt Udemy, es gibt FreeCodeCamp, so viele tolle Sachen. Welche Option würdest du da vielleicht ja, nehmen? Wäre es dann wieder Informatik oder vielleicht sowas wie Udemy? Ich glaube, Udemy kennst du bestimmt,
Ja,
oder?
Udemy kenne ich. Das haben wir zum Beispiel auch bei uns in der Firma. Da haben wir Zugänge zu verschiedenen Lernpfaden, die dann auch vorgegeben sind, um sich neue Themen anzueignen. Also, ja, und auf deine Frage zu kommen, ich würde generell den gleichen Weg gehen. Ich würde vielleicht ein paar Sachen anpassen. Ich würde das Jahr Elektrotechnik und Informationstechnik rausschmeißen, was ich verschwendet habe. Und ich würde vielleicht mein Studium ein bisschen anders gestalten, dass ich entweder ein duales Studium mache, oder vielleicht noch ein Auslandssemester mit reinpacken oder so, weil das habe ich jetzt leider nicht gemacht. Das hatte ich mir immer vorgenommen, aber dann irgendwie doch verplant zu machen, wie es halt ist. Und ja, aber generell vom sonstigen Plan her würde ich nicht viel ändern. Das ist ganz gut gelaufen. Und man kann ja im Nachhinein immer noch Udemy-Kurse oder ähnliches machen, um sich weiterzubilden. Also da spricht ja nichts dagegen.
Ja, apropos Udemy, wie ist denn deine Einstellung zu sowas wie solchen Lernplattformen wie Udemy? Weil es gibt wirklich ein paar Software-Developer, die halten nicht viel davon. Ja, für die ist einfach nur, wenn du wirklich Softwareentwicklung lernen möchtest, dann gehst du halt zu machst ein Studium oder ist alles nur, alles muss auf Schwarz-Weiß, also quasi Bücher lesen oder wirklich physisch in irgendeinem Institution anwesend sein, um wirklich da was zu lernen. Solche Kurse sind einfach für Leute, die, sag mal, faul sind und wollen einfach nur auf die Schnelle mal eben so ein Zertifikat holen und dann behaupten sie, die können programmieren. Wie ist denn deine Einstellung zu solchen, sag mal, zu solchen Online-Plattformen?
Online-Plattformen super, aber ich glaube nicht, dass sie ein Studium ersetzen. Also vom Inhalt und vom Wissensstand, den man danach hat, da kommt es wahrscheinlich immer aufs Individuum an, wie man jetzt lernt und wie man das jetzt mitnimmt, wo man jetzt halt besser mit klarkommt. Also ich fand das angenehm, in die Uni zu fahren, da mit den Kollegen dann zusammen was zu lernen, in der Vorlesung zu sitzen und dann habe ich am Ende des Tages das abgeschlossen und habe was dazugelernt und das passt. Und ich kenne mich selber, dass ich dann bei so Online-Kursen wahrscheinlich nicht so viel gemacht hätte wie in der Uni. Da kommt es halt auf denjenigen an, wie derjenige lernt. Und das kann halt am Ende auch nicht ein Bachelor-Zertifikat ersetzen. Also das hat man halt schwarz auf weiß, hat man dann am Ende seinen Bachelor oder seinen Master und den hat man schwarz auf weiß und das, glaube ich, kann so ein Udemy-Kurs auch nicht oder schwer ersetzen. Also das ist meine Meinung dazu.
Okay. Hast du denn Kollegen, die keinen Bachelor in Informatik haben, aber die sind trotzdem arbeiten trotzdem als Softwareentwickler mit dir zusammen? Und was haben die vielleicht haben die einen Background schon im irgendwas im technischen Bereich schon gehabt oder sind die halt einfach Quereinsteiger und die haben sich das selber beigebracht oder die haben halt so einen Udemy-Kurse gemacht und plötzlich können die programmieren?
Das ist bei unserem Team ganz, ganz interessant, weil wir haben tatsächlich einen, der hat einen Techniker gemacht. Also das ist ja zwischen Ausbildung und Studium nochmal so ein Zwischending, was man machen kann. Der hat den Techniker gemacht und der ist auch super mit im Team dabei, weiß eigentlich auch alles, was alle anderen so wissen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass es jetzt halt, weil er nicht studiert hat, irgendwie an Wissen fehlt. Und wir haben auch jemanden im Team, der hat bei uns direkt auch eine Ausbildung gemacht. Und also das ist eine Frau, eine Kollegin, die hat eine Ausbildung hier gemacht und ist jetzt auch bei uns im Team und hat erst vor kurzem angefangen, hat also noch ein paar Lücken, aber das ist ja selbstverständlich, weil man lernt ja mit der Zeit dazu. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es stark bemerkbar ist, dass sie jetzt halt nicht studiert hat, sondern nur eine Ausbildung gemacht hat. Also da braucht man nicht zwingend ein Studium zu.
in welcher Level würdest du dich denn einstufen? Also wie siehst du dich als noch ein Anfänger, als man sagt, im Englischen sagt man ein Career Level und danach kommt Senior Developer, danach kommt Teamleiter und so etc. In welchem Level siehst du dich denn?
Also auf dem Papier steht, dass ich noch ein Junior bin. Aber ich würde jetzt halt schon sagen, dass ich demnächst den Junior-Titel auch loswerden kann, weil von meinem Wissensstand und von dem, was ich kann, würde ich jetzt mich nicht mehr als Anfänger bezeichnen. Also allein im Projekt, wenn da jetzt irgendwas schief läuft, ob es jetzt Infrastruktur ist, ob es jetzt wirklich ein Fehler in der Anwendung sein sollte, obwohl das eh so gut wie nie vorkommt, da weiß ich eigentlich nach kurzem Nachschauen direkt, wo ich angreifen muss. Und genau, daher würde ich sagen, Anfänger ist eigentlich nicht mehr passend.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute bei deinen Verhandlungen. Du kannst vielleicht gleich was Nettes über Cognizant sagen, ein bisschen Werbung für Cognizant machen, dann, damit du bessere Chancen hast, um
ein bisschen einschleimen, meinst du?
Ja, wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag als Automotive Software Developer denn bei Cognizant aus? Also was machst du? Du kommst morgens, kommst du rein, dann Kaffee und dann, wie geht's weiter?
Ja, also generell schon erstmal einen Kaffee. Ob ich jetzt im Homeoffice arbeite, weil wir können, ich glaube, bis zu 100% im Homeoffice arbeiten. Und genau, dann mache ich mir erstmal einen Kaffee und arbeite an den Themen weiter, die vom Vortag übrig geblieben sind. Und bei uns ist jetzt so, um 9.30 Uhr geht der Daily los. Da trifft sich dann das ganze Team in einem Call. Und dann wird erstmal drüber geredet, was mache ich denn, was für Themen habe ich denn, was muss ich besprechen, was für Themen schaue ich mir heute an und was will ich schaffen. Also da sagt jeder mal so generell, was ist sein Plan. Und da werden auch offene Themen diskutiert, die man jetzt zum Beispiel nicht allein entscheiden kann oder die einfach generell interessant fürs ganze Team sind. Und danach geht es eigentlich ins eigenständige Arbeiten weiter. Wir machen es jetzt im Team so, dass wir uns auch einfach mal in einem Call treffen, wenn wir im Homeoffice sind und nebenbei ein bisschen quatschen, weil das natürlich schon entspannter ist. Im Office redet man ja auch mal kurz nebeneinander oder miteinander. Und ja, dann arbeitet man, macht Mittagessen. Wenn wir uns im Office treffen, gehen wir dann zusammen auch Mittagessen, also machen eine schöne Lunchbreak. Und je nachdem, wie viel Zeit ist, kann man dann auch mal eine Runde Kicker spielen oder so.
Du hast Daily erwähnt, ja. Ich denke, du meinst damit Daily Stand-Up, ja. Und das, ich gehe da stark davon aus, dass ihr sowas wie so eine Art Agile Arbeitsumgebung, ja, arbeitet. Wie ist denn dein Eindruck zu oder deine Einstellung zu Agile Arbeit?
Ja, also ich muss sagen, ich komme sehr gut damit klar. Wir wurden von Anfang an auch im Studium wurden wir an Agile rangeleitet, an Scrum. Und wir haben natürlich auch gelernt, was jetzt halt ein Wasserfallmodell ist und sonstiges und wie man in dem Bereich oder in dem Prinzip arbeitet. Aber die meisten Kunden wollen jetzt auch schon Agile sein oder Agile arbeiten. Und das wurde dann auch übernommen so. Und ich komme sehr gut damit klar. Vor allem jetzt im Homeoffice ist es sehr wichtig, dass man sich halt täglich austauscht und abspricht, an welchen Themen man ist. Man kann sich auch gegenseitig unterstützen. Oder es gibt auch Themen, wo man jetzt halt an zwei Seiten oder an zwei Stellen gleichzeitig arbeiten kann fürs gleiche Thema. Und da muss man sich natürlich dementsprechend richtig absprechen. Und Agile, wir arbeiten jetzt halt in unserem Team nicht hundertprozentig nach Scrum, weil wir ein sehr kleines Team sind. Und das ist ja auch im Sinne von Agile, dass man sich einfach den Gegebenheiten anpasst. Also wir machen die Dailies es hat keinen festen Zeitraum. Wir machen das halt so lange, wie es gerade sein muss. Und wir haben auch keinen Scrum Master, sondern wir haben das im Team einfach schon so, wir leben das einfach und brauchen das nicht. Und ich komme sehr gut damit klar, das ganze Team kommt ganz gut damit klar oder kommt sehr gut damit klar und wir sind eigentlich alle relativ zufrieden damit, würde ich sagen.
Mhm. Ja, interessant. Ich habe keinen Scrum Master. Also das sollte ich lieber meinen Arbeitskollegen nicht erzählen. Ansonsten sind wir bald unser Scrum Master los. Und dann sagt Nathan ist schuld, warum ich meinen Job verloren habe. Wenn ihr so ein Meeting habt, ist das auf Englisch, ist das auf Deutsch oder ist es abwechselnd?
Also da unser Team jetzt halt komplett aus deutschsprachigen Kolleginnen und Kollegen besteht, sind unsere Meetings immer auf Deutsch. Also da ist dann ja keine Notwendigkeit, jetzt halt auf Krampf Englisch zu sprechen. Aber generell ist es natürlich schon wichtig, dass man Englisch sprechen kann, Englisch versteht. Also für jeden Softwareentwickler, der kann das verstehen, du gehst auf Stack Overflow und suchst nach deutschen Artikeln, die dir irgendwas erklären, da bist du verloren. Also du brauchst einfach Englisch in der Softwareentwicklung, um da weiterzukommen. Und auch im Supportfällen, wenn ich jetzt halt, das kann ich jetzt sagen, am Freitag hatte ich einen längeren Call und da war ich länger in einem Meeting mit x verschiedenen Parteien und da ist natürlich auch Englisch gesprochen worden. Und das ist dann auch sehr wichtig, dass man sich dann auch wohlfühlt, Englisch zu sprechen und seine Meinung auch kundgeben kann.
Nehmen wir mal an, dass jemand, der gerade unser Gespräch verfolgt, arbeitet als Bürokaufmann, Firma XY, aber abends programmiert er ein bisschen hier und da, ein bisschen mit Java, ein bisschen mit Python. Und diese Person denkt jetzt, okay, Automotive Software Development, das ist ja super interessant, ja. Ich glaube, der Martin hat vorhin noch erzählt, dass man als Quereinsteiger einsteigen könnte, vielleicht soll ich es mal probieren. Würdest du wirklich zu dieser Person, wirklich dieser Person sagen, die soll es probieren oder soll er lieber studieren, nochmal studieren gehen oder einfach nochmal so ein Umschulung, Bootcamps, was würdest du der Person empfehlen?
Das kommt natürlich drauf an. Also ein bisschen Grundwissen oder ein bisschen Grundkenntnisse in Informatik sind auf jeden Fall wichtig. Sonst wird es sehr schwierig, dann einen Einstieg zu finden. Aber generell glaube ich nicht, dass es jetzt halt nötig ist oder also man muss nicht studiert haben und ich glaube, es ist auch als Quereinsteiger möglich, wenn man die nötige Eigeninitiative und Interesse zeigt. Das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Man kann ja, wenn man möchte, kann man ja alles lernen. Also wenn man da Interesse zeigt und wie du schon sagst, wenn ich jetzt am Bürokaufmann bin und abends ein Java-Programm schreibe, weil ich Lust drauf habe, dann ist das ja eigentlich schon eine ganz gute Qualifikation, würde ich jetzt mal sagen, dass man Interesse hat und das lernen möchte. Genau. Also ich denke, dass das schon möglich ist, wenn man die Interesse zeigt und die Motivation dazu hat. Es sind ja nun doch sehr komplexe Systeme. Also man muss motiviert sein, sich tief in Sachen reinzudenken, auch abstrakt Konstrukte verstehen und es ist manchmal auch ein bisschen frustrierend, wenn man nicht vorankommt. Also man muss sich auch tief wirklich reindenken können, aber und sich nicht demotivieren lassen.
Mittlerweile kannst du mit deinem Auto kannst Kalendereinträge machen, du kannst Spotify, du kannst alles, so viele Sachen, so viele tolle Sachen machen. Hinter dieser Technologie steckt natürlich viel, ja, viel Code, ja, wirklich komplexe Algorithmen, die diese Software antreiben, ja. Und ein Auto ist halt auch, ja, hat ja verschiedene Teile, ja. Du hast halt hier diese Motorsysteme, du hast halt diese Heizung und Klimaanlage und Navigation. Was genau machst du denn da? Für welchen Bereich bist du denn zuständig? Bist du für allen zuständig? Schreibst du Codes für, also programmierst du Codes für alle oder nur für einen bestimmten Bereich? Keine Ahnung, vielleicht Beleuchtung oder Fahrwerk oder.
Also für alles bin ich sicher nicht zuständig. Das wäre viel zu viel, wie du schon sagst. Da steht so viel Code dahinter, da kann ein Mensch alleine nicht alles machen oder verstehen. Das ist zu komplex. Ich bin jetzt konkret im Connected Cars Bereich tätig. Das heißt, Team X schreibt jetzt eine App und du bist dann der Enduser und möchtest mit der App dein Auto starten. Und um das Auto zu starten, muss natürlich erstmal verifiziert werden. Kann das Auto das? Bist du dazu berechtigt? Hast du die Services gebucht dazu? Und so weiter. Und diese ganzen Fragen müssen ja geklärt werden. Das heißt, du schickst einen Request über die App. Das geht dann über irgendein Gateway, kommt dann ins Backend an, irgendwann bei meiner Applikation. Die prüft dann die Eigenschaften, ob du das machen darfst, ob das Auto das kann, ob das möglich ist und gibt dann dementsprechend die Response zurück. Und das klingt jetzt relativ simpel, aber das geht über x verschiedene Applikationen, bis es dann irgendwann mal bei uns ankommt und die richtige Entscheidung getroffen wird. Das ist sehr kompliziert und wir müssen ja auch erstmal die richtigen Daten kriegen, um diese Entscheidung treffen zu können. Das ist auch immer relativ wichtig. Genau, aber im Endeffekt einfach in diesem riesen Datenhaufen, den es gibt, da muss man dann die richtigen Daten sich rausziehen und dann die richtigen Entscheidungen treffen und die richtige Response zurückgeben. Und dann geht dann dementsprechend das Auto an oder halt auch nicht.
Wie ist das denn mit der Security, Sicherheit? Wenn zum Beispiel jemand aus der Ferne versucht, als Man-in-the-Middle-Attacke zu starten und plötzlich kann jemand dein Auto steuern, keine Ahnung, deine Tür verriegeln oder Tür aufmachen. Wie sorgt ihr denn dafür, dass das nicht passiert?
Von unserer Sicht aus muss im Endeffekt nur sichergestellt werden, dass alle Zertifikate von unseren Applikationen up-to-date sind, richtig signiert sind und genau, also wenn die Zertifikate richtig sind, dann können die Leute, die Requests stellen, können verifizieren, dass wir der richtige Ansprechpartner sind, dass wir auch die Anwendung sind, die wir vorgeben zu sein und dadurch kann die App im Endeffekt wissen, ich schicke jetzt den Request da raus und kriegt die richtige Antwort von der richtigen Anwendung. Also das Zertifikat ein großes Thema, dass die immer richtig sind, aktualisiert sind und auch nicht irgendwie auslaufen, ohne dass man das merkt. Also das ist da sehr wichtig und das am besten auch in der kompletten Infrastruktur auf dem Weg von A nach B.
So, Martin, du hast mich überzeugt. Ich möchte mich jetzt als Automotive Developer bei Cognizant bewerben. Soll ich mich als Azubi bewerben? Soll ich als Praktikant? Soll ich als, ich weiß nicht, gibt es da auch sowas wie Dualstudium? Bietet Cognizant auch sowas an?
Ich glaube, wir bieten auch Dualstudium an, ja. Also wir bieten auf jeden Fall Dualstudien an. Wir bieten Dualstudium an, wir bieten Ausbildungsplätze an. Praktika kann man selbstverständlich auch machen, um mal reinzuschnuppern. Und Werkstudentenjobs gibt es bei uns auch. Also da ist das volle Programm da. Und wenn man Interesse hat, kann man auf jeden Fall einfach mal schauen.
Ich kann mir vorstellen, dass du regelmäßig, ich sag mal über Social Media Plattformen, ja, angeschrieben wirst von irgendwelchen Headhunters, irgendwelchen Recruiters. Martin, wir haben dein Profil angeguckt, super toll, komm rüber zu uns, wir geben dir ein bisschen mehr Kohle.
Ich kriege die Anfragen und natürlich liest man sich das einfach mal durch, aber ich habe jetzt halt also ich habe jetzt keine Eigeninitiative von mir, jetzt hat da wirklich mehr drauf zuzugehen, weil ich in meinem Job bei Cognizant Mobility gerade einfach sehr zufrieden bin. Ich werde gefordert, ich werde geschätzt, ich habe interessante Themen und es gibt Corporate Benefits und genau, das Gehalt ist auch gut. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren und fühle mich einfach wohl. Also habe ich im Moment einfach kein Interesse da groß weiter darauf einzugehen, auf irgendwelche Anfragen.
Gerade für Neueinsteiger, Quereinsteiger, sollte man überhaupt, also man sollte versuchen, so wenig wie möglich auf Gehalt zu gucken. Ja, man sollte versuchen, sich wirklich darauf zu konzentrieren. Okay, in welcher Umgebung werde ich dort arbeiten? Sind da wirklich Leute, die sich um mich kümmern? Sind das Leute, die dafür sorgen, dass ich die Sachen verstehe, lerne? Und eine Firma wie Cognizant ist halt ein großer Konzern. Ja, es ist ja riesengroß. Ich kann mir vorstellen, dass es wirklich solide Strukturen gibt, die halt dafür sorgen, dass ein Neuling die Sachen vernünftig lernt, ja, weil ich glaube, so im Vergleich zu einem Startup zum Beispiel ist auch nicht mal schlecht, weil in einem Startup da bekommst du gleich alles voll zu tun und du hast so viel und es halt da fehlt einfach Struktur, ja. Du lernst zwar auch viel, aber für einen Junior könnte das ein bisschen, ich sag mal so, too much sein, ja. Und genau, da kann ich mir vorstellen, dass du mit deinen 2 Jahren Erfahrung oder als für andere Leute, die einsteigen, ist natürlich eine Firma wie Cognizant, ist das natürlich prima, ja.
Für mich beim Einstieg war das jetzt so, ich bin in ein Team gekommen, direkt in ein Projekt und man bekommt von Anfang an eigentlich einen dedizierten Mentor. Der wird einem zugeteilt und der ist dann für Fragen da, der ist also ob es jetzt thematisch jetzt halt, um die Anwendung geht, ums ich lerne was oder ums irgendwelche Prozesse oder ähnliches geht, der ist für einen da als Ansprechpartner und der bringt einem neue Sachen bei und man wird da wirklich schön hingeleitet und lernt viele Sachen und man hat nie das Gefühl, oh nein, ich kapiere das nicht, Hilfe. Da kriegt man wirklich überall Unterstützung. Und in meinem Fall war es jetzt so, dass ich hatte zwar einen Mentor, aber es hat eigentlich das gesamte Team für mich übernommen, weil ja, das Team an sich einfach sehr offen war und da hat jeder gesagt, wenn du eine Frage hast, komm einfach her und stell die Frage. Also das ist wirklich sehr, sehr angenehm der Einstieg gewesen.
Wie sieht es denn mit den Projekten bei euch aus? Arbeitest du immer an demselben Projekt? Keine Ahnung, für, oder ist es halt für ein paar Monate bist du in einem Projekt und dann sprichst du zum nächsten Projekt, wo du komplett andere Tools anwendest? Wie läuft das?
Kommt aufs Projekt an. Also in meinem Fall ist es so, ich bin jetzt in einem DevOps-Projekt. Das ist eine Anwendung, die läuft schon sehr lange. Und da sind klar Wartungsarbeiten, aber auch Weiterentwicklung ist da angesagt. Und ich bin da jetzt seit Anfang an in dem gleichen Projekt. Ich bin auch gerne in dem Projekt. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich da jetzt so lang bin. Wenn man jetzt halt ein kürzeres Projekt kommt, was zum Beispiel nur eine Entwicklung ist und dann macht das einen Cut und dann ist das Projekt vorbei, dann klar, kommt man durch mehrere Projekte. Und wenn ich jetzt sagen würde, hey, das aktuelle Projekt gefällt mir nicht mehr, dann kann ich zu meinem Teamleiter gehen und sagen, du, ich würde gern wechseln. Und dann funktioniert das natürlich nicht von jetzt auf hier direkt in ein anderes Projekt, weil man muss natürlich schauen, eine Vertretung oder jemand, der den Job, den ich mache, dann halt übernimmt. Aber man kann dann schon auch durch die Projekte wechseln und verschiedene Dinge machen.
Schreibst du Codes nur für VW oder nur für BMW oder nur für Mercedes?
Es ist halt für den einen Kunden. Also wir haben Projekte über mehrere Hersteller, also von mehreren Herstellern. Und in dem einen Projekt wird dann halt eigentlich für den einen Hersteller der Code geschrieben. Also jetzt halt nur für Mercedes das Projekt A und Projekt B ist dann nur für BMW zum Beispiel. Das ist genau. Die geben dann halt als Auftrag, schreib bitte diese Schnittstelle und die soll das und das können. Und dann stellst du die dann halt am Ende als Ergebnis bereit. Genau.
Kannst du dir vorstellen, immer nur im Bereich Automotive zu arbeiten? Oder denkst du, ja, irgendwann vielleicht möchtest du auch mal Frontend Web Development probieren? Oder du möchtest vielleicht ein bisschen Robotics machen? Oder ist das wirklich, bis der Tod uns scheidet mit Automotive Software Development?
Ja, das, also in meinem aktuellen, also da wo ich aktuell stehe, würde ich sagen, ich bin ja glücklich und ich will ja auch nicht weg erstmal. Also ich würde jetzt nicht sagen, bis der Tod uns scheidet, weil ich werde noch lange arbeiten und das kann es natürlich sein, dass ich mir irgendwann denke, Automotive habe ich jetzt so lange gemacht, ich möchte einfach mal was anderes machen und einfach mal in eine andere Richtung schauen. Aber aus meiner aktuellen Situation kann ich sagen, ich bin hier einfach glücklich und möchte einfach länger oder weiter an den interessanten Themen hier arbeiten und sehen, wo das hinführt, würde ich jetzt mal sagen.
Okay, Martin. Ja, das war's eigentlich schon. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Danke, dass du ja, deine Erfahrung hier geteilt hast und ich habe viel dazu gelernt. Und ja, ich wünsche dir alles Gute
Dankeschön.
und viel Erfolg, ja.